Okay. Ja, dann können wir, glaube ich, anfangen. Also heute muss ich diesen vielleicht etwas labyrinthischen Weg durch die Begründungsprobleme der Ethik abschließen. Und in gewissem Sinne kann man ein einfaches Resultat konstatieren. Nämlich, es gibt eigentlich keine Begründung der Ethik. Und die Frage ist allerdings, ob man eine braucht. Ob nicht eine Begründung der Ethik die Ethik zerstören wird. Die Frage hat Kant sehr intensiv und finde ich sehr klug erörtert. Darauf komme ich Ende der heutigen Vorlesung zurück. Zunächst einmal geht es ja darum, Ethik als Zweig der praktischen Philosophie heute zu begreifen. Das heißt also, diese Frage der Begründungsprobleme der Ethik einzuordnen in die Begründungsprobleme der praktischen Philosophie und in die Frage, die Kollege Beyerz in dem einen Reklambuch diskutiert hat, wie praktisch ist eigentlich die praktische Philosophie? Dazu geht es natürlich ganz zentral um die Frage des Verhältnisses von Ethik und Politik, aber wir werden sehen, das ist nicht die einzige. Wenn man die Frage stellt, wie praktisch ist eigentlich praktische Philosophie, dann steht man natürlich vor der Frage, was heißt hier überhaupt praktisch? Meistens ist er ja sozusagen analog der Reklame quadratisch, praktisch, gut, leicht anwendbar gemeint, gut handhabbar. Und das ist bei der praktischen Philosophie sicherlich nicht der Fall. Sondern im Gegenteil, die ist in der Anwendung ausgesprochen schwierig. Und setzt eigentlich voraus, dass man sehr viel über die Wirklichkeit, ihre Mechanismen, über das, was jeweils realitätstüchtig und realistisch ist, weiß. Und damit werde ich auch heute nochmal zurückkommen auf die Frage, die uns letztes Mal beschäftigt hat, nämlich das Verhältnis von Ethik und Wissenschaft. Man kann versuchen, sich dem Problem dadurch zu nähern, dass man unterscheidet zwischen einer reinen und einer angewandten Form der praktischen Philosophie. Also reine praktische Philosophie, die sich der Frage widmet, warum wollen wir überhaupt eine Praxis entwickeln? Warum wollen wir überhaupt handeln? Warum müssen wir überhaupt handeln? Warum können wir überhaupt handeln? Das sind natürlich schon ganz wichtige Fragen. Ich denke auch so etwas wie, das habe ich jetzt hier schon angedeutet, die Unterscheidung zwischen bloßer Emanzipation, in der die Subjekte, die hier sich emanzipieren oder emanzipiert werden, unverändert bleiben, und einer Befreiung, in der auch die Form der Subjektwerdung und damit das, wer und was die Subjekte sind, sich verändert, und zwar so, dass sie zur Freiheit real fähig werden. Auch dieses, denke ich, wird zur reinen praktischen Philosophie gerechnet werden müssen. Angewandte praktische Philosophie ist aber allein praktisch. Reine praktische Philosophie ist es natürlich nie, weil die Stunde der reinen praktischen Philosophie schlägt jedenfalls in unserer bisherigen Geschichte niemals, es sei denn in Momenten der heroischen Überhöhung. Kant hat mehrfach das Beispiel des redlichen Mannes diskutiert, der moralisch handelt, obwohl alles gegen ihn ist. Er nimmt Nachteile in Kauf, schlägt verlockende Angebote aus, gefährdet sein eigenes Leben und das seiner Familie und kann im Grunde nur noch die flüchtige Existenz eines Exilanten, der durch die Staaten hetzt, führen. Und das kann natürlich nicht wirklich als angewandte praktische Philosophie gelten, diese Art von Heroismus. Das heißt, wenn wir praktische Philosophie ernsthaft betreiben wollen, kommen wir niemals darum herum, eine Diagnose der Zeit, wie man so schön sagt, ich würde sagen, etwas entmystifiziert, eine Diagnose der Weltlage vorzunehmen. Was sind die Konstellationen von Herrschaftsverhältnissen? Wie steht man zu ihnen? Wo beginnt man, indem man sich bequem einrichtet, verrucht zu werden? Und wo gehört sich einrichten in den Verhältnissen dazu, als Langstreckenläufer moralischen Handelns tatsächlich handlungsfähig zu bleiben? Nicht? Denn man könnte ja aus reiner praktischer Philosophie, glaube ich, begründen, dass die Entwicklung und Erhaltung der eigenen Handlungsfähigkeit selber eine zentrale Voraussetzung und damit auch geboten ist für moralisches Handeln. Und damit stehen wir natürlich vor der schwierigen Frage, wie eine praktische Philosophie begründet werden kann, die wirklich praktisch ist. Denn die Vorstellung, da zitiere ich noch einmal Lenin, dass wir über die konkrete Analyse der konkreten Situation sozusagen sicher und gewiss wissenschaftlich verfügen, ist natürlich abenteuerlich und falsch. Sondern inzwischen jedenfalls, und ich denke, das war auch zu Lenins Zeiten schon so, ist das eine höchst umstrittene und unübersichtliche Angelegenheit, die nur durch philosophisch zuspitzende Zugriffe sich dann zu einer Lagediagnose vereinfachen ließ, auf deren Grundlage dann ein Handeln möglich war. Und die Frage ist also, wie eine praktische Philosophie das leisten kann, in diesem Sinne, nicht jetzt als wissenschaftliche vollständige Analyse der kompletten Situation, sondern im Sinne ihrer Vereinfachung und Zuspitzung auf das, was in ihr entscheidend, man könnte jetzt sogar sagen wesentlich ist, dadurch die Voraussetzungen für eine emanzipative oder gar befreiende Handlungsfähigkeit zu schaffen. Und das, denke ich, ist auch die Frage oder die Antwort auf die letzte Frage. Wie kann der praktische Nihilismus überwunden werden? Das heißt, die Vorstellung, man könne doch nichts tun, die Vorstellung, man brauche nichts zu tun, die Vorstellung, alles Handeln sei von vornherein zum Scheitern verurteilt und daher eitel. Eine Vorstellung, die nicht nur in der Philosophie, sondern auch im Bewusstsein unserer Zeit, glaube ich, eine ganz zentrale Rolle spielt. Also da sind wir im Grunde wieder dort, wo der Zeitgeist in Europa nach 1848 gewesen ist, nach dem Scheitern der großen demokratischen Revolution in Europa, hat sich eine solche generationenlange Enttäuschung über die Handlungsmöglichkeiten ausgebreitet und als praktischer Nihilismus auch artikuliert. Als Hauptthemen, Sie sehen, ich habe heute eine Menge vor, möchte ich Ethik, Politik und Aufklärung nochmal behandeln. Ich habe ja letztes Mal einiges nicht mehr beschafft. Dann die praktische Bedeutung naturwissenschaftlicher Einsichten oder Rehabilitierung der Vorurteile. Dann will ich eingehen auf die Umkämpftheit der Gesellschaftswissenschaften in praktischen Deliberationen. Und dann, das ist sozusagen dann die Antwort auf die Ausgangsfrage, diskutieren die Leerstelle in Kants kategorischen Imperativ und was sich für mich daraus ergibt, wenn man diese Leerstelle ernst nimmt, die gesellschaftspolitische Transformation als ethisch unabweisbare Aufgabe und schließlich noch etwas zu den Zweigen der praktischen Philosophie, heute sagen, Metaethik, Ethik, Ökonomik und Politik. Zum ersten Punkt denke ich, wenn wir an Verhältnisse denken, in denen es darum geht, dass jeder und jede, also alle, sich ethisch perfektionieren können, dann sind wir damit gleichzeitig bei einem Thema politischer Praxis. Nämlich der politischen Praxis, die darauf zielt, Transformation der Verhältnisse und Selbsttransformation in der Perspektive eines freien Handelns und damit der Befreiung zu kombinieren. Und Aufklärung müssen wir dann als philosophisch-politisch-wissenschaftliche Praxis begreifen, ohne dass wir diese einfach fusionieren können. Ohne dass wir einfach als Philosophen immer schon wissen, was die Wissenschaft herausgefunden hat, oder als Politiker einfach nur sagen, wir wenden das an, was uns die Philosophen und die Wissenschaftler sagen. Sondern als Praxis, in der, und das denke ich gilt immer wieder neu, auch für jede Generation neu, der Zusammenhang zwischen philosophischen Thesen, politischen Forderungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen neu artikuliert wird. Wenn wir in diesem Sinne die Transformation als Gebot betrachten, dann stellt sich natürlich die Frage, was soll transformiert werden, wie soll das transformiert werden und zu welchem Zweck soll das transformiert werden und nicht zuletzt, wer soll diese Transformation leisten. Und ich denke, da komme ich noch darauf zurück, die zentrale Fragestellung der Transformation ist die Herstellung von Verhältnissen, unter denen das Handeln des redlichen Mannes aus dem kantischen Beispiel nicht heroisch ist, unter denen es möglich ist, sich zu weigern, etwas zu tun, was einem als unmoralisch erscheint, ohne die eigene Existenz, die Existenz der Freunde und der Familie damit aufs Spiel zu setzen. Ich denke, man kann von hier aus dann auch nochmal einen Rückblick auf die Dialektik der Aufklärung werfen. Aufklärung ist ja in der Tat ambivalent. Zum einen bedeutet es und hat es immer bedeutet, Verschwinden des Geheimnisvollen aus der Welt, alles erklären können und alles beherrschen können. Francis Bacon mit seinem Projekt der Bemächtigung der Natur durch die Menschen. Aufklärung hat aber auch immer bedeutet, sich selber darüber zu verständigen, was wir als Menschen letztlich wollen und wollen können. Und dieses, also Ablösung der Unterwerfung unter tradierte ideologische Vorstellungen durch selbstgewählte Orientierung. Ich habe das bewusst so formuliert, weil das meistens so formuliert wird als Ablösung von Religion durch Philosophie oder Ablösung von Religion durch Wissenschaft. Das scheint mir aber irreführend zu sein, weil es gibt auch Philosophien, die nicht weniger tradierten Vorstellungen anhängen als bestimmte religiöse Traditionen. Und es gibt auch religiöse Traditionen, die nicht einfach in diese Beschreibung hineinpassen. Vor diesem Hintergrund will ich nur darauf verweisen, dass praktische Philosophie immer vor dem Problem steht und damit auch die Ethik, sich zu den sogenannten normativen Wissenschaften zu verhalten, also klassisches Beispiel und schon altehrwürdiges Beispiel, das bis in die frühe Neuzeit, jedenfalls in der Vorgeschichte zurückgeht, die Rechtswissenschaft oder die Rechts- und Staatswissenschaften. Ebenso auch sich zu verhalten zu den verschiedenen Weltanschauungen, wobei ich setze mich hier auseinander mit Annemarie Pieper, die hier dann gleich die Theologie anführt Und das ist selbstverständlich in unserem Kulturkreis naheliegend. Aber man muss sich klar machen, dass erstens nicht alle Religionen über eine Theologie verfügen und zweitens neben den Religionen auch in der Geschichte der Menschheit Weisheitslehren mit bestimmten weisen Männern in der Regel, weise Frauen kommen dann gelegentlich, sehr gelegentlich auch vor, und humanistischen, also diesseitigen Grundorientierungen nebeneinander auftreten. Und natürlich, dass praktische Philosophie und Ethik sich immer wieder verhalten muss im Hinblick auf die Grundvorstellung über Erziehung, also über das Verhältnis zwischen der älteren Generation der Erwachsenen und den Heranwachsenden, wobei schon die Kategorienbildung hier eine philosophische Aufgabe anzeigt. Na, man könnte das auch die Erzieher und die Erziehenden nennen, aber dann hätte man schon gleich eine, ich denke, autoritäre Vorentscheidung getroffen. Man kann aber auch umgekehrt nicht einfach sagen, was die jeweils neue Generation macht und treibt, das soll sie selber herausfinden, weil das kann sie nicht. Sie ist darauf angewiesen, dass ihr der Stand, ich sage jetzt mal grob, der Kultur übermittelt wird. Und dazu hat die ältere Generation eine Bringschuld. Diese Bringschuld bedeutet nicht, dass sie automatisch da über gesteigerte Autorität verfügt. Aber sie hat natürlich immer wieder zumindest relative Autorität, weil sie den Stoff, den sie weitergibt, schon kennt und bearbeitet hat und mindestens dieses ebenfalls weitergeben muss, denn sonst ist es nur eine tote Stoffsammlung. Aber ich wollte darauf verweisen, dass Ethik, so wie sie sich mit Rechtswissenschaft auseinandersetzen muss, so wie sie sich mit Weltanschauung auseinandersetzen muss, sich auch in der Tat immer wieder mit Pädagogik auseinandersetzen muss, ohne, und das ist, glaube ich, die gemeinsame Pointe, darauf reduzierbar zu sein. Für das Wissen, das Ethik oder praktische Philosophie braucht, ist auch von großer Bedeutung der Bereich der naturwissenschaftlichen Einsicht. Und in der Tat haben die Naturwissenschaften seit ihrer fulminanten Entstehung in den Händen von Denkern wie Kopernikus, Kepler und Galilei ganz wesentliche Vorstellungen auch unseres praktischen Denkens in Frage gestellt. Ja, etwa im Verhältnis von Zufall, Notwendigkeit und, ich nehme jetzt einen weiteren Begriff dazu, Überdetermination, ist darüber zu verhandeln, unter welchen Voraussetzungen unser Handeln zu begreifen ist. Ich denke, die Diskussion, die gerne geführt wird, handeln wir überhaupt? Können wir überhaupt handeln? Sind wir nicht in Wirklichkeit bloß Zeugen dafür, dass es in uns handelt, ist letztlich unsinnig. Denn damit, selbst wenn wir das so sehen, kommen wir nicht herum, immer wieder Entscheidungen zu treffen. Wir können uns dann ja sagen, dass in Wirklichkeit habe ich die Entscheidung gar nicht getroffen, sondern es hat die Entscheidung getroffen. Das ändert aber dann in der Wirklichkeit eigentlich gar nichts. Von wichtiger Bedeutung ist auch der Stand der naturwissenschaftlichen Einsichten über Irreversibilität der Zeit und Geschichtlichkeit, wo etwa der Gedanke des Bezugssystems, den Einstein in die Zeitlehre eingeführt hat, dazu geeignet ist, Vorstellungen über lineare Zeit, die lange Zeit unsere Geschichtsbetrachtung beherrscht haben, durchaus in Frage zu stellen. Auch Begriffe wie Komplexität und Emergenz, die jetzt in den neueren Systemwissenschaften zentral entwickelt sind, machen es möglich, solche Fragen wie Fortschritt in der gesellschaftlichen Praxis anders zu denken. Das Problem der Willensfreiheit ist natürlich letztlich die Frage, ob wir überhaupt handeln können und handeln. Ich denke, das lässt sich schlechterdings nicht bestreiten. Aber man muss hier, glaube ich, einen wichtigen Unterschied machen zwischen einem Prädeterminismus, der letztlich theologisch ist, nämlich der Gedanke, dass alles, was in der Geschichte der Welt passiert, schon vor ihrer Entstehung oder im Moment ihrer Entstehung in der Ewigkeit von einem Schöpfergott vorgedacht ist und deswegen prädeterminiert. Und da gibt es dann in der Tat kein wirkliches Handeln. Alles Handeln ist Illusion, das ist soweit ein theologischer Gedanke. Und das muss man, glaube ich, scharf unterscheiden von der naturwissenschaftlichen, streng gefassten Auffassung von Kausalität, die immer Kausalität von bestimmten gegebenen Voraussetzungen ist. Das ist eben keine absolute Prädetermination, sondern informiert uns immer darüber, wenn wir bestimmte Ursachen feststellen, dann haben wir bestimmte Wirkungen zu erwarten. Das kann linear determiniert, das kann probabilistisch sein, aber es ist immer an bestimmte Voraussetzungen gebunden, die gegeben sind. Und in dem Sinne nicht Grundlage einer absoluten Prognose, wie das im Prädeterminismus der Fall ist. Und in vielen komplexen Verhältnissen ist es auch nur möglich, retrospektiv Kausalitäten zu rekonstruieren und nicht prognostisch zu antizipieren. Die Naturwissenschaften belehren uns auch darüber, dass die Welt der Menschen, wie wir sie uns immer wieder kulturell zurechtlegen, selber an Voraussetzungen gebunden ist. Wir erleben das ja gerade in Form der ökologischen Krise, dass diese Voraussetzungen sich geltend machen. Die Reproduktion der Biosphäre ist nicht etwas, was wir als Menschen leisten können. Und ich glaube, es ist auch faktisch so, dass man sagen kann, der Gedanke einer Biosphäre 2, das ist ja versucht worden, wo die Menschheit selber sozusagen totaliter eine Biosphäre erschafft, in der sie dann leben kann. Dieser Gedanke beruht auf einer Fehlannahme, nämlich dass es möglich wäre, gewissermaßen die ganze Geschichte des Planeten Erde, diese Biosphäre, wie wir sie haben, wie sie uns gegeben ist, produziert hat, sagen wir, im Labor oder in der Fabrik nachzubauen. Mir ist auch wichtig zu unterscheiden zwischen der selbstverständlich existierenden wissenschaftlichen Humanbiologie, die eben darüber informiert, welche Eigenschaften die Spezies Homo sapiens sapiens so aufweist, beziehungsweise die anderen Hominiden. Da kann man vielerlei drüber sagen. Aber im Unterschied zu den Bibern und den Ameisen und den Bienen definiert das keine Ökologie der Menschheit. Bei den Bienen und den Ameisen ist es klar, oder auch bei den Bibern, wie sie zu leben haben, wie sie sich in dieser Biosphäre einzurichten haben, welche ökologischen Nischen, welche Symbiosen und so weiter mit ihnen möglich sind. Das ist bei den Menschen nicht biologisch definiert. Die Menschen haben vielmehr in der Geschichte immer wieder neue Ökologien erfunden und praktiziert, viele davon relativ destruktiv, aber doch sozusagen zeitweise vorübergehend einige Jahrtausende, ein Jahrhundert lang reproduktionsfähig. Und die spannende Frage ist natürlich, wird es der Menschheit gelingen, auf dem gegenwärtigen Stand ihrer Entwicklung, wo sie tatsächlich zu einer erdgeschichtlichen Kraft geworden ist, eine Ökologie der Menschheit zu entwickeln, die reproduktionsfähig ist? Diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt und man kann auch nicht prognostizieren, ob sie geklärt werden wird, ist es. Dass sie irgendwie geklärt werden wird, das schon, aber das kann natürlich auch in Form der Negation geschehen, dass es der Menschheit nicht gelingt und wir dann sozusagen fragmentarische Ökologien von Menschen bekommen, die die großen ökologischen Katastrophen überlebt haben. Und meines Erachtens liegt hier der Kategorienfehler sowohl des, ich muss sagen, klassischen Kommunitarismus als auch des Individualismus, dass er von dieser gemeinsamen biologischen Dimension und von dieser gemeinsamen historisch-ökologischen oder politisch-ökologischen Dimension der Menschheit absieht und die Gemeinschaft als etwas sozusagen sich automatisch reproduzierendes oder die Individuen als immer schon gegebene Elemente begreift. Ähnliches ist, denke ich, zu sagen zu dem Konzept oder Projekt einer Soziobiologie, die eben, wenn sie nicht kritisch an diesen Einsichten, die ich jetzt aufgeführt habe, gebrochen wird, dazu führt, eine biologische Theorie der Menschheitsgeschichte oder der menschlichen Gesellschaften vorzulegen, die diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit falsch vereinheitlicht. Letzter Punkt, die Neurowissenschaften haben uns in der Tat sehr viel darüber zu sagen, wie wir als Individuen, als biologische Lebewesen mit einem bestimmten neuronalen Apparat funktionieren. Aber sie können uns nicht über den Unterschied zwischen bloßem Reagieren und Handeln informieren. Bis hin in Erkenntnisprozesse hinein haben wir es eben nicht nur damit zu tun, wie diese neuronalen Prozesse von sich aus ablaufen, sondern immer auch damit, wie wir, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das nicht individuell sind und machen, sondern wie wir als ökologisch verfasste Menschengruppen damit umgehen. Wobei durchaus eine große Rolle spielt, dass wir uns da auf alle möglichen äußeren Stützpunkte, nicht nur auf die anderen Menschen stützen. Sie haben da gerade einen Computer vor sich stehen, der ändert natürlich gewaltig ihre Handlungsmöglichkeiten. Ich habe auch hier einen und so weiter und so fort. Also diese Handlungsmöglichkeiten sind deswegen eben nicht rein neuronal zu beschreiben. Ich komme jetzt zu dem Thema Umkämpfter der Gesellschaftswissenschaften in praktischen Deliberationen. Dazu gehört erst einmal, dass in dem ganzen Bereich, gerade der Gesellschaftswissenschaften, sich die Alternative zwischen affirmativer und kritischer Wissenschaft bis heute unaufgelöst stellt. Also die Vorstellung einer kritischen Physik wäre wahrscheinlich etwas lächerlich. Auch die einer kritischen Biologie würde inzwischen nicht mehr besonders überzeugen. Aber in den Gesellschaftswissenschaften macht dieser Unterschied immer noch Sinn. Dazu muss man sich erstmal vergegenwärtigen, dass im 19. Jahrhundert ein großer Bruch oder auch Durchbruch erfolgt ist. Professionalisierte wissenschaftliche Forschung und philosophische Reflexion sind, und ich denke, irreversibel auseinandergetreten. Es gibt auch, das ist nicht nur die Frage, dass sozusagen der Umfang des wissenschaftlichen Wissens selbst von klugen Wissenschaftsjournalisten nicht mehr überschaut werden kann, sondern es geht eben auch darum, dass die Art und Weise, wie Philosophen ihre Tätigkeit betreiben, ungeeignet ist, als Begründung für wissenschaftliche Forschung zu funktionieren. Nur jetzt angedeutet, dieser Prozess war aber nicht einheitlich. Und das ist bis heute in den unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen und vor allen Dingen in den unterschiedlichen Philosophietraditionen bemerkbar. Ich denke, es gibt sozusagen vier große typische Entwicklung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland, die Entwicklung der Geistes- und Staatswissenschaften. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das klarzumachen, dass die Geistes- und Staatswissenschaften eben so zusammengehören. Die Geisteswissenschaften eben nicht alleine stehen, sondern sozusagen das innere oder innerlichkeitsmäßige Komplement von Staatswissenschaften sind. Die Sciences Humaines in Frankreich, die Social Sciences in den USA und demgegenüber das relativ traditionelle, das habe ich letztes Mal schon, fällt mir jetzt auf, auch schon erzählt, die Kombination von Philosophie, Ökonomik und Politik, die ich noch als Oxford Tripos besichtigt habe. Demgegenüber haben sich in unterschiedlichen Kombinationen Oppositionswissenschaften entwickelt, Marxismus, Feminismus, Subaltern Studies, und radikale Philosophie hat damit zu tun, dass sie in dieser Konstellation die Wissenschaftlichkeit der kritischen Wissenschaften entwickeln und sichern hilft. Das hatte ich jetzt auch schon doch diskutiert, und damit komme ich dann doch zum Thema 4, der Lehrstelle im kategorischen Imperativ und der Aufgabe der gesellschaftspolitischen Transformation. Und dazu will ich erstmal ein Buch rausholen, weil ich Ihnen den Namen der Autorin, die mich als Twitter nicht vorenthalten will und ich nicht auswendig weiß. Das ist aus einem Band, den Richard Färber und Brunhilde Wehinger herausgegeben haben, 2010, Aufklärung in Geschichte und Gegenwart. Sie erkennen, warum mich das interessiert. Und dort gibt es einen letzten Aufsatz von Caroline Heinrich über Wahrheit und Lüge des kategorischen Imperativs, eine Kantkritik. Und die hat die These, dass der kategorische Imperativ auf einer Fehleinschätzung der Menschheit beruht. Im Grunde an zwei Punkten festgemacht. Erstens, der schon zitierte redliche Mensch sei doch allenfalls die Ausnahme. Ich habe selber die Kategorie des Heroischen bemüht. Und zweitens, man könne den Menschen doch nicht zumuten, dieser Figur des redlichen Menschen, der sich und die Seinen zerstört, um moralisch zu handeln, nachzueifern. Und ich würde sogar noch einen draufsetzen, die Selbstzerstörung der eigenen Handlungsfähigkeit kann eigentlich kein praktisches Gebot sein. Es hat etwas Selbstwidersprüchliches. Sie verbindet das dann noch mit der anderen Frage, die ich davon scharf unterscheiden würde. Es sei doch gar nicht sicher, dass alle Menschen den Regeln folgen wollten, den gemeinsam gefunden. Es könnte doch Menschen geben, die lieber die Regeln für die anderen gelten lassen wollen, aber nicht für sich selber, oder die einfach über andere herrschen wollen. Diesen Einwand gegen den kategorischen Imperativ, denke ich, kann man mit der Theorie, die ich ja auch vertrete, des Bösen beantworten. Selbstverständlich gibt es Menschen, die herrschen wollen oder in abgeschwächter Form die Regeln für andere gelten lassen wollen, aber nicht für sich selber. Aber das ist kein Argument dagegen, dass es in dem Sinne gut ist, einen guten Willen zu haben, gemeinsam getroffenen Regelungen zu folgen und Ausnahmen nur zu machen, wenn es dafür wiederum gute Gründe gibt. Und zwar auch bei anderen, nicht nur bei anderen. Also diese Frage, und dann ist natürlich die Frage, diejenigen, die das nicht wollen, sind die dumm? Nein, sind nicht dumm. Sind die widersprüchlich? Ich denke, die sind auch nicht widersprüchlich. Allerdings gibt es einen Anspruch, den sie nicht erheben können. Nämlich mit denjenigen, die sich an die Regeln halten wollen und gemeinsam Regeln finden wollen, nach denen sie leben können, mit denen zusammenzuleben. Das geht nicht. Man kann nicht sagen, ich will mich an keine Regeln halten und trotzdem moralischer Teil eines Gemeinwesens sein, das auf der Definition und Überprüfung und Weiterentwicklung von Regeln beruht. Bei Kant, denke ich, kommt vieles Problematisches auch dadurch zu tun, dass er statt von Regeln von Gesetzen spricht. Ne, Gesetz setzt irgendwie Staat voraus, eine souveräne Gewalt, die dieses Gesetz setzt und mit Autorität dann auch kontrolliert und durchsetzt. Und sowas haben wir natürlich im moralischen Bereich nicht. Es sei denn, irgendwie hinter uns, bei Kant spielt das noch eine Rolle, Gott spielt da im Hintergrund eine Rolle, aber wenn wir den nicht voraussetzen, dann denke ich, haben wir es nur mit vereinbarten Regeln zu tun, die mehr oder minder zweckmäßig sind. Und man kann, glaube ich, den kategorischen Imperativ, das habe ich ja schon angedeutet, so reformulieren, dass er selber als zweckmäßig für eine Ordnung der Freiheit oder der Befreiung begründet werden kann. Aber begründet werden nur in dem Sinne, dass diejenigen, die eine solche Ordnung gemeinsam wollen, in der, da gibt es eine schöne Formulierung von Marx, die Freiheit eines jeden anderen die Bedingung der Freiheit jedes Einzelnen ist, in der eben die Freiheiten nicht sich ausschließen, sondern gewissermaßen multiplizieren als größtes gemeinsames Vielfaches. Eine solche Ordnung setzt dann in der Tat bei allen, die an ihr Anteil haben wollen, die Befolgung der gemeinsam gefundenen Regeln voraus, einschließlich der Regel, wie man solche Regeln ändert oder in besonders komplizierten Fällen auch, dass sie lieber eine Ausnahme macht. Das kennen wir alles aus moralischen Dilemmata, dass man unter Umständen sagen muss, hier ist aber, kommt das so unglücklich zusammen, dass man eben entscheiden muss, nach welcher Regel orientiert man sich, und das kann man wiederum moralisch beurteilen. Das heißt, zu behaupten, der kategorische Imperativ beruht auf einer Fehleinschätzung der Menschheit, macht eine Voraussetzung, die ich für inakzeptabel halte. Nämlich, dass das, was in den historischen Umständen in der Tat heute das Handeln des redlichen Mannes heroisch und zur Ausnahme macht, dass das in der Natur des Menschen liegt. Und ich würde dagegen halten, das liegt nicht in der Natur des Menschen, das liegt in den Verhältnissen. Solange wir Verhältnisse haben, in denen, und das ist in dem Beispiel des redlichen Mannes auch ganz schön deutlich, es Mächte gibt, die jemanden einfach so, weil er nicht tun will, was sie sagen, mit entweder zu korrumpieren versuchen oder mit schweren Schaden an Leib und Leben und an dem Leib und Leben seiner Angehörigen bedrohen. Die Existenz allein solcher Mächte zeigt, dass wir es mit Herrschaftsverhältnissen zu tun haben. Und das heißt, die Voraussetzung dafür, dass es eben nicht heroisch ist, sich als redlicher Mann oder redliche Frau zu verhalten, ist die Befreiung und die Überwindung der bestehenden Konstellation der Herrschaftsverhältnisse. Und damit verwandelt sich diese Kritik an der Leerstellung, Entschuldigung, an der Leerstelle im kategorischen Imperativ, in eine Kritik der finsteren Zeiten, in denen wir, da bin ich leider überzeugt, in der Tat leben. In finsteren Zeiten, das hatte ich Ihnen ja zitiert, Adorno, kann es ruchlos sein, sich moralisch selbstzufrieden in den Nischen einzurichten, in denen man privilegierterweise leben kann. Und das heißt, moralisches Handeln kann in der Tat heroisch sein. Daraus folgt aber nicht, dass man den Gedanken des moralischen Handelns aufgeben muss, sondern daraus folgt in der Tat, das Gebot gesellschaftspolitischer Transformation als Konsequenz moralischer Entschiedenheit. Das schließt durchaus ein, dass man in Prinzipien geleiteter Flexibilität, finde ich, ist ein schöner Begriff, immer wieder prüfen muss, was man hier und heute verlangen kann. Und man kann diesen Selbstzerstörungsprozess des redlichen Mannes, des kantischen Beispiels, nicht verlangen. Wenn das jemand macht, ist es heldenhaft, klar. Aber wir sollten nicht unsere moralisch-ethischen Orientierungen sozusagen auf die Heldenhaftigkeit orientieren. Aber wir können uns jeweils überlegen, und das kann man auch relativ genau bestimmen, was hier und heute zu verlangen ist. Und das ist mehr als das, was sowieso alle tun. Also es macht einen wirklichen Unterschied. Und diese Art von konkretem moralischen Diskurs ist meines Erachtens nicht ein Diskurs der Utopie und auch nicht ein Diskurs der verselbstständigten Prinzipien, sondern tatsächlich ein Diskurs, in dem Prinzipien wie das Prinzip der Befreiung und Überwindung von Herrschaftsverhältnissen in strategisch zu verfolgende Fernziele übersetzt werden und damit hier und heute eine Orientierung des Handelns vorgeben. Denn wenn man weiß, wo man überhaupt hin will, dann kann man auch hier und heute unterscheiden zwischen dem, was man unter diesen Verhältnissen akzeptieren kann und was man nicht akzeptieren kann. Damit komme ich nochmal zur Frage der Zweige der praktischen Philosophie, die ich denke, was ich dieses Semester gemacht habe, ist gewissermaßen eine entformalisierte Metaethik, an die, also eine Reflexion über die Voraussetzungen von Ethik und auch über die Verbindlichkeit, die Ethik beanspruchen kann, ohne dass sie zurückgreifen kann auf einen vorethischen oder vorpraktischen Grund. Also die Metaethik ist in diesem Sinne dann unabtrennbar von dem, was ich allgemeiner Praxeologie, also Reflexion der Grundlagen und Voraussetzungen menschlicher Praxis nenne. Wenn wir Ethik dann als Zweig der praktischen Philosophie unterscheiden wollen, dann glaube ich, kann man sagen, dass das um die Frage geht, in der Ethik machen individuelle Handlungen einen Unterschied. Also man muss sich fragen, in welchen individuellen Handlungen can I make a difference? Also das ist das Unterschied machen, ist vielleicht auf Deutsch etwas schwergängig. Und diese Frage muss man sich in der Tat immer wieder stellen. Aber damit ist auch klar, dass Ethik eigentlich nicht zu tun hat mit sozusagen unserem tagtäglichen Umgang, sondern mit Situationen, könnte man den Begriff der Grenzsituation von Karl Jaspers verwenden, in denen das, was wir selber tun, eine Bedeutung hat für das, was historisch geschieht. Wobei man allerdings sagen muss, dass dies nicht bedeutet, dass unsere Alltagshandlungen damit indifferent und egal werden, sondern weil die Haltungen, Wegwerfgesellschaft nur als Beispiel, die wir insgesamt als Gesellschaft annehmen, die Orientierungen, die in unserer Gesellschaft praktische Gestalt annehmen, sich in Wirklichkeit zusammensetzen und reproduzieren aus ganz vielen unauffälligen einzelnen alltäglichen Handlungen. Deswegen sind auch diese einzelnen alltäglichen Handlungen durchaus aufgeladen. Man sollte sich eigentlich, also insofern Müll trennen, Energieverschwendung vermeiden, you name it, fair gehandelte Güter kaufen und so weiter. Das sind alles Alltagshandlungen, die ihre ethische Bedeutung haben, die ich Ihnen überhaupt nicht absprechen will. Nur wenn man glaubt, dass das dann schon ausreicht und man nicht sich achtsam danach umgucken muss, wo man, und das sind meistens dann historische Entscheidungssituationen, zum Beispiel Wahlen, zum Beispiel Demonstrationen, wo man, indem man selber sich beteiligt, einen Unterschied machen kann, der über das Verändern der Muster der tagtäglichen Reproduktion der Praxis hinausgeht, dann hätte man, glaube ich, die Aufgabe der Ethik verfehlt. Ich denke allerdings, in unseren Gesellschaften kann man sich schlechterdings nicht damit beruhigen, dass man in diesem Sinne die Frage der individuellen Handlungen und welchen Unterschied sie machen können, ernsthaft verfolgt. Sondern man muss auch Ökonomik wieder als philosophische Kritik betreiben, wobei die Schwierigkeit natürlich die ist, sich zu fragen, was Philosophie auf diesem Felde ausrichten kann. Aber ich denke, da gibt es eigentlich eine ganz gute Herangehensweise, nämlich erstens gibt es zwischen den unterschiedlichen Schulen der Ökonomie, wie sie heute an unseren Universitäten gelehrt wird, einen völlig wilden und ungeregelten Grundlagenstreit. Sich um den zu kümmern, also Frage methodologischer Individualismus nur als Stichwort, oder Frage der Formalisierung und Mathematisierung. Was bedeuten in der Ökonomik mathematische Modelle? Das sind Fragen, um die sich die Philosophie durchaus mit Aussicht auf Erfolg kümmern kann. Und zweitens gibt es eine zu Unrecht vergessene Tradition der philosophischen Ökonomik. Beginnt mit Aristoteles, ist mit John Locke noch lange nicht zu Ende und in manchen Zügen jedenfalls ist sie noch bei Karl Marx präsent. Hegel, Kant, you name it, eigentlich alle bedeutenden Philosophen haben sich dazu geäußert. Ich selber habe zum Beispiel mal bei Thomas Hobbes eine Theorie der Lohnarbeit entdeckt, die schon relativ entwickelt war. Also hier gibt es einen sozusagen Schatz an philosophischen Einsichten und Thesen aufzuarbeiten, der dann aus dem Formalismus in der Beschäftigung mit der zeitgenössischen Ökonomie und ihren unterschiedlichen Schulen durchaus herausführen kann. Darüber hinaus ist Politik als eigentliche Kerndisziplin der praktischen Philosophie, das hat schon Aristoteles so gesehen, wenn auch bei Aristoteles das rückgebunden ist an die Figur des sozusagen etablierten und reichen Polisbürgers, des Budaios, gilt auch für uns, dass das Zusammenhandeln zur Reproduktion und Veränderung von gemeinsam getragenen Verhältnissen immer auch die Voraussetzung individuellen moralischen Handelns ist. Jetzt wollte ich noch mal etwas Abstand nehmen und dass daraufhin diese Frage, die mich hier beschäftigt, wie praktisch ist eigentlich die praktische Philosophie, dahin spezifizieren, wie sich das jetzt in unserer Wirklichkeit fassen lässt. Ich denke, erstmal müssen wir lernen zu unterscheiden zwischen der Frage, was sind wir, auf die uns die Wissenschaften, allerdings eben in dieser ganzen Umkämpftheit und Umstrittenheit, eine Antwort liefern können. Und wer sind wir, was immer die Frage mit einschließt, wer wollen wir sein? Und damit die Fragen, wo stehen wir, wo stehe ich? Und wohin von hier aus als unvermeidliche, elementare Fragen jeder praktischen Deliberation. Ich denke, wenn wir uns die Frage nach der Begründung der Ethik so gründlich gestellt haben, wie wir das jetzt in dieser Vorlesung getan haben, dann wird deutlich, dass die Frage, was will ich wirklich, was wollen wir wirklich, die eigentliche ethische Grundfrage ist. Und die Analyse der Weltlage immer auf die Rezeption wissenschaftlicher Einsicht in den Stand von Krisenprozessen und möglichen Tendenzen und damit von Eingriffspunkten praktisch zuzuspitzen ist. Ich schließe dann immer auch die Analyse der eigenen Position in dieser Lage oder der eigenen Lage ein, Na, da muss man dann drüber nachdenken, in welchem Weltteil lebt man, in welchem Land lebt man, welcher Klasse gehört man an, welcher Rasse wird man zugerechnet, welchem Geschlecht wird man subsumiert, also die Frage der subjektiven Identitäten und der damit, aber auch mit der Position innerhalb der allgemeineren Lage gegebenen Möglichkeitshorizont. Vor dem Hintergrund kann man dann unterscheiden zwischen Identitäten und Interessen, zwischen Lebensprogrammen, die dann unterschiedliche ethische Rahmenentwürfe als oder praktische Rahmenentwürfe als Grundlage praktischen Handelns ausmachen und ohne die praktisches Handeln letztlich auch nicht möglich ist. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, mein Programm im Schnelldurchgang ausgefüllt und hätte die Frage, wie viel Uhr es ist. Wie viel Uhr ist es jetzt?
7:07.
Ah, dann habe ich ja wirklich sehr, sehr schnell gemacht und hätte also noch die Möglichkeit, jetzt abschließend zu diskutieren. Ich bitte um Fragen.
Eine Frage, wie heißt die Dame, die da behauptet, dass diese kategorische Imperativ eine Fehleinschätzung sein.
Auf eine Fehleinschätzung beruhe. Die heißt Caroline Heinrich mit C. In dem Band von Richard Faber und Brunhilde Wehinger über Aufklärung in Geschichte und Gegenwart, der jetzt gerade 2010 erschienen ist. Gibt es weniger technische Fragen? Ja, dann will ich Sie jetzt auch nicht aufhalten und bedanke mich, dass Sie so wacker durchgehalten haben, trotz der Hitze und trotz dieses schwierigen Gangs durch Eier, bitte.
Ich habe aber auch nur eine technische Frage. Im Blackboard sind noch nicht alle Folien.
Heute früh habe ich den Rest eingestellt. Okay. Also einschließlich der heutigen ist alles im Blackboard.
Gibt es in dem nächsten Semester eine Fortsetzung über dieses Thema oder wieder ganz was anderes?
Im nächsten Semester mache ich eine Vorlesung über politische Ästhetik.
Politische?
Ästhetik.
Politische Ästhetik.
Ja, das kann man natürlich sagen, da wird es wieder um Vergleichbares gehen oder das hängt im gewissen Sinne mit dem, was ich dieses Semester diskutiert habe, natürlich zusammen, weil ich werde nicht ein völlig anderer sein, aber das Gegenstandsfeld und die Autoren, mit denen ich mich auseinandersetze, ist schon ziemlich anders. Aber ich komme sicherlich in ein paar Jahren auf diese Problematik hier zurück. Also das kann ich, damit kann ich drohen. Ja, dann würde ich sagen, entlasse ich Sie sozusagen aus diesem Semester und bedanke mich nochmal für Ihr Interesse. Danke.